Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Predigtthema werden wir heute haben Gebet, worauf kommt es an? Und als Lesung hören wird passend dazu Lukas 18, die Verse 1 bis 8. Lukas 18, die Verse 1 bis 8. Er sagte ihnen aber auch, nämlich Jesus, ein Gleichnis, um ihnen, den Jüngern, zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen, doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass wir auch heute Morgen wieder in deinem Namen zusammenkommen dürfen, dass du in unserer Mitte bist, wie du es verheißen hast. Ja, dass wir dich mit unseren Liedern, mit unseren Gebeten loben und preisen dürfen. Für alles Gute, was du uns getan hast, auch für alles, was in unseren Augen weniger gut sein mag, aber trotzdem unter der Verheißung steht, dass denen, die dich lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Danken dir für jeden, der auch heute Morgen hier persönlich anwesend sein kann, mit uns diesen Gottesdienst zu feiern, mit uns in deiner Gegenwart Gemeinschaft zu haben, auch für alle, die aus der Ferne mit uns verbunden sind. Ja, dass wir von Herzen mit dir reden dürfen und dass du hörst und erhörst und uns die Verheißung gibst, dass du auf unsere Gebete schnell antwortest, deinen Zeitmaßstäben entsprechend, Herr, auch wenn es uns manchmal sehr lange vorkommt. Und so bitten wir dich, dass du jetzt auch schützend, bewahrend, segnend deine Hände um uns, um diesen Gottesdienst, die anschließende Jahresmitgliederversammlung hältst, alles Böse fernhältst, uns durch deinen Heiligen Geist segnest, führst und leitest. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als zweites Gotteswort zum heutigen Thema Gebet, worauf kommt es an, hören wir Matthäus 6, die Verse 5 bis 13. Matthäus 6, 5 bis 13. Da sagt der Herr Jesus im Rahmen der Bergpredigt, und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dir's öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht blabbern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auch auf diese Weise beten: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Die heutige Predigt zum Thema Gebet hat durchaus aktuellen Bezug. Wir hatten in den vergangenen Tagen eine Diskussion, in der es im Grundsatz um Fragen ging, was ist Gebet, worauf kommt es dabei an, wann, wo und wie viel muss gebetet werden. Wenn sich heute jemand angepredigt fühlen sollte, dann prüfe der Betreffende bitte einfach anhand der Schrift, ob sich's also verhielte. Mir fiel im Nachdenken über dieses Thema in den vergangenen Tagen auf, dass ich an dieser Stelle selbst ein Defizit habe. Ich habe zwar schon einige Predigten übers Gebet gehalten in den fast 40 Jahren meines Dienstes, aber mir fiel auf, im Mittelpunkt standen dabei eigentlich immer so die grundsätzliche Bedeutung des Gebets, über die es ja auch keinerlei Zweifel geben kann. Die Verheißung für das Gebet und die Frage, die uns alle ja immer wieder dabei bewegt, wie beten wir so, dass uns der Herr erhört. Nur am Rande, wenn überhaupt, kamen dabei die Fragen vor, wann, wo, wie oft, wie lange, wie viel, mit wem beten wir einzeln oder gemeinsam. Also wenn wir sagen wollen, eher die formalen Aspekte, die aber natürlich durchaus auch inhaltliche Bedeutung haben. Dabei können wir grundsätzlich zwei verschiedene Formen des Gebets unterscheiden, das persönliche Gebet und das gemeinsame Gebet mit anderen Glaubensgeschwistern, sei es in der Familie oder in der Gemeinde oder bei welchen Anlässen auch immer. Dem gemeinsamen Gebet begegnen wir, wenn ich es richtig sehe, vor allem dann auch in der Apostelgeschichte und ab der Apostelgeschichte mehrfach, etwa Apostelgeschichte 4,23 folgende, nachdem Petrus und Johannes vom Hohen Rat freigelassen worden waren. Auch die bekannte Stelle Apostelgeschichte 2,42, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Wenn Christen zusammenkommen, liegt es nahe, dass sie gemeinsam ihren himmlischen Vater preisen und ihm auch das im Gebet bringen, was ihnen aktuell konkret auf dem Herzen liegt. Insbesondere zum Beispiel auch das gemeinsame Gebet im Gottesdienst, gerade Apostelgeschichte 2,42 dürfte ja im Grunde von gottesdienstähnlichen Zusammenkünften reden, von der Verkündigung, Apostellehre, Brotbrechen, also Abendmahl, Gebet. Bei solchen Zusammenkünften steht das Lob Gottes und der Dank an den himmlischen Vater im Vordergrund. Auch unsere Lieder sind ja meist gesungene Gebete. Das heißt, wenn wir unsere Lieder im Gottesdienst bewusst betend und Gott lobend singen, dann besteht schon allein deshalb ein wichtiger Teil des Gottesdienstes aus Gebet. Und dann haben wir zum Beispiel in unserem Gottesdienst noch ein Gebet vor, eins nach der Predigt, schließlich noch das Vaterunser als gemeinsames Gebet. Und an der Stelle, zu meiner großen Überraschung, schreien schon manche, Vaterunser ist doch überhaupt kein Gebet. Ich weiß nicht, ob ihr dem auch schon begegnet seid. Ich habe keine Ahnung, woher dieser Unsinn kommt. Ich muss es hier so drastisch sagen. Ich habe versucht, im Internet etwas zu recherchieren. Ich bin erst in den vergangenen Jahren, eigentlich erst irgendwann, seit ich in Riedlingen bin, gelegentlich dieser Behauptung begegnet. Habe keine Ahnung, wo die herkommt, konnte auch im Internet nichts dazu finden, aber sie ist mir mehrfach begegnet in den vergangenen Jahren. Und wenn wir heute schon bei den Formen des Gebets sind, lasst uns auch kurz miteinander darauf schauen. Wie kam es eigentlich zum Vaterunser? Wir lesen Lukas 11, 1 folgender. Und es begab sich, dass er, nämlich Jesus, an einem Ort im Gebet war. Und als er fertig war, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten. Wie auch Johannes seine Jünger lehrte, da sprach er, nämlich der Herr Jesus: Wenn ihr betet, so sprecht: Unser Vater, der du bist im Himmel. Die Bitte des Jüngers also lautet: Herr, lehre uns beten. Die Jünger bitten den Herrn Jesus, dass er ihnen sagt, wie sie richtig beten sollen. Und Jesus antwortet: Wenn ihr betet, so sprecht. Und formuliert nun das Vaterunser, wir haben es auch in der Lesung gehört, als das Gebet, das er seine Jünger lehrt, so zu beten. Und dann kommen Leute und sagen, das wäre kein Gebet. Einigermaßen fassungslos, liebe Geschwister. Aber weil es die gibt, deshalb muss es auch bei dieser Gelegenheit einmal erwähnt werden. Es sind auch in christlichen Kreisen zu verschiedenen christlichen Themen abenteuerliche Verschwörungstheorien im Gang. Man kann es wirklich nicht anders sagen. Glaubt auch hier nicht jeden Mist, der im Internet oder sonst irgendwo verbreitet wird. Also da kann man wirklich nur sagen, Mist. Also wenn es ein Gebet gibt, das uns der Herr persönlich gelehrt hat, wie wir beten sollen, dann ist nun einmal das Vaterunser. Wir merken aber auch, liebe Geschwister, und lasst uns da vorsichtig sein, wie der Teufel auch in frommen Kreisen, in Kreisen, die wirklich mit Ernst Jesus nachfolgen wollen, auf solche subtile Weise versucht, Spaltkeile hineinzutreiben. Also ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wo dieser unvorstellbare, dumme Gedanke eigentlich herkommt, aber ist mir mehrfach begegnet. Also achtet drauf. Ich habe es an anderer Stelle auch schon gesagt, es wird versucht, alles auch was christliche Tradition hat, und das Vaterunser gehört nun mal zur urchristlichen Tradition schlechthin, steht in der Bibel selber an mehreren Stellen, madig zu machen, mies zu machen, in Zweifel zu ziehen und damit auch die Fundamente des christlichen Glaubens, der christlichen Gemeinde auszuhöhlen, zu hinterfragen, zu zerstören. Und leider fallen viele Christen auch gutmeinend darauf herein, weil sie es ja besonders recht machen wollen, und man ist heute leider in einer Grundfassung des Hinterfragens, die nicht völlig falsch ist. Wir wissen, im politischen Bereich ist es sehr gut und sehr angemessen zu hinterfragen, kritisch mitzudenken, aber im christlichen Bereich haben wir zunächst einmal sehr viele und durchaus gute und lobenswerte und biblische Traditionen. Wir haben also das Gebet gesehen als gemeinsames Lob- und Dankgebet. Ansonsten sehen wir es im Neuen Testament ganz besonders auch als Bittgebet für besondere Situationen, dass zum Beispiel ein oder mehrere Apostel für Kranke beten, begegnet uns immer wieder. Als solches Bittgebet begegnet uns auch die Gebetsgemeinschaft im Haus der Maria, der Mutter des Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Lesen wir dort Apostelgeschichte 12, Vers 12. Da betete die versammelte Gemeinde konkret für die Freilassung des Petrus. Wir wissen, der Herr hat mächtig gewirkt, den Engel gesandt, der den Petrus aus dem Gefängnis holt. Da haben wir also eine besondere Situation, eine konkrete Herausforderung, die die Gemeinde getrieben hat, vermutlich länger, wie lange wissen wir nicht, aber die waren da versammelt, sicher nicht nur für 2-3 Minuten, länger im ausdauernden Gebet zusammen zu sein. In diese Zusammenhänge hinein gehört auch die Verheißung Jesu, wo zwei unter euch eins werden, worum sie bitten wollen, so wird es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel, Matthäus 18. Eine solche Herausforderung haben wir im Alten Testament etwa im Kampf Israels gegen Amalek, eine sehr bekannte Geschichte, die den meisten von uns vor Augen stehen dürften. Da sehen wir Mose während des ganzen Kampfes betend auf dem Berg, während unten im Tal die Schlacht tobt. So haben wir es früher auch in unseren Gemeinden teils bei Evangelisationen gehandhabt. Da wurde nicht nur schon ein Jahr im Voraus gebetet, dass der Herr die Herzen derer vorbereitet, die dann unters Wort kommen bei der Evangelisation. Auch nicht nur während der Evangelisationswoche am Vormittag zusammen mit dem Evangelisationsteam oder zu Hause in den Familien, sondern auch während des Evangelisationsabends trafen sich in einem Nebenraum der Kirche Beter, die den ganzen Abend während der ganzen Verkündigung im Gebet begleitet haben, dass der Herr die Herzen auftut, sein Wort trifft, Menschen zum Glauben kommen. Und das ist übrigens auch bis heute im Blick auf den sonntäglichen Gottesdienst eine Möglichkeit, ich möchte sagen, eigentlich eine Notwendigkeit, dass wir jeden Gottesdienst, jede Verkündigung schon die ganze Woche über zu Hause im Gebet vorbereiten, wenn wir einen Gebetsabend haben, auch in diesem oder auch vor dem Gottesdienst, dass der Herr die Herzen vorbereitet, insbesondere diejenigen auch unter sein Wort schickt, die ihre Herzen schon geöffnet haben, die vorbereitet sind, dass das Wort auf fruchtbaren Boden fällt. dass sein Wort im Gottesdienst Vollmacht hat, zu wirken, wozu er es gesandt hat, und dass er alles Böse und Falsche von unseren Gottesdiensten, unserer Gemeinde fernhält, uns davor bewahrt und uns auf einem guten biblischen Kurs hält als Gemeinde. Und dann am Sonntag selbst muss es nicht notwendigerweise eine besondere Gebetsgruppe parallel zum Gottesdienst sein. Wir können auch im Gottesdienst und während der Predigt in unseren Herzen den Gottesdienst und die Predigt betend begleiten. Gebetsnächte als regelmäßige Einrichtung, abgesehen von dringenden, konkreten Anliegen, wie wir es in der Apostelgeschichte gesehen haben, wo es um die Freilassung des Petrus ging, Gebetshäuser oder gar hauptberuflich angestellte Beter, die es mittlerweile seit einigen Jahren da und dort auch gibt, soweit ich gehört habe, finden wir meines Wissens in der Bibel, insbesondere im Neuen Testament, nicht. Hier hat sich meines Erachtens mancher ungeistliche, scheinfromme Wildwuchs gebildet, der mehr der Befriedigung emotionaler Bedürfnisse dienen dürfte als echtem Gebet. Es ist auch kein Wunder, wenn man die Herkunft bedenkt. Soweit mir bekannt, dürften die Gebetsnächte einerseits dem römisch-katholischen und andererseits dem charismatischen Umfeld entspringen, und beide gehören als mystisch-magische Richtungen eng zusammen. Und Gebet wird hier, leider auch andernorts, häufig als mystisch-magisches Ritual verstanden. Missverstanden, was es definitiv nicht ist. Ähnliches dürfte für die Gebetshäuser gelten. Johannes Hartl, der ein solches meines Wissens in Augsburg gegründet hat, ist ein typisch römisch-katholischer Mystiker im pseudo-evangelikalen Gewand. Mit biblisch und christlich hat sein Treiben wenig bis gar nichts zu tun, muss man in aller Deutlichkeit so sagen. Leider gehen ihm die Leute massenhaft, auch die Frommen oder Scheinfrommen, auf den Leim. Typisches Beispiel endzeitlicher Verführung. Derart ausufernde und ritualisierte Gebetsnächte und Gebetshäuser haben eine besorgniserregende Nähe zum Heidentum. Denn wir haben als Predigtext Matthäus 6, Verse 5 bis 13 gehört. Das ist eine, wenn nicht die, Schlüsselstelle zum Gebet im Matthäusevangelium. Und hier warnt Jesus ganz ausdrücklich in Vers 7: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Ja, liebe Geschwister, das müssen wir auch als Betende, auch als ernstlich und anhaltend betende Gemeinde ernst nehmen und ganz tief auf uns wirken lassen. Jesus warnt ausdrücklich mit größtem Nachdruck vor langen und wortreichen Gebeten. Müssen wir wirklich mal mit nach Hause nehmen, drüber nachdenken. Jesus warnt ausdrücklich intensiv vor langen und wortreichen Gebeten. Vor allem vor der irrigen Meinung, die Menge unserer Worte und die Länge unserer Gebete, Gebetsgemeinschaften, Gebetszeiten etc. würde es richten. Ein völliges Missverständnis von Gebet. Deshalb habe ich ganz bewusst das Thema formuliert: Gebet, worauf kommt es an? Was ist das eigentliche Wesen von Gebet? Und Jesus sagt, die vielen Worte beschreiben das Wesen nicht. Die gehen dran vorbei. Und er betont deshalb gleich nochmal Vers 8, darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, den Heiden, denen, die viele Worte machen im Gebet. Und er begründet dann auch sofort, warum es weder vieler Worte noch langer Gebetszeiten etc. bedarf, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Liebe Geschwister, was für eine großartige Verheißung auch für unser Gebet. Wenn wir vor den Herrn treten, die Hände falten, zu ihm kommen im Gebet, dann ist der Herr längstens, bestens informiert, bevor wir auch nur die erste Silbe gedacht oder ausgesprochen haben. Das heißt, wir müssen unserem himmlischen Vater nicht stundenlang Neues erzählen. Der weiß alles schon längst. Wir müssen ihn auch nicht stundenlang beknien und bekneten, dass er uns doch bitte erhört. Er gibt doch von Herzen gerne. Versteht ihr? Und das ist auch gerade dieses Missverständnis, wo dann das Gebet magisch, mystisch, rituell falsch verstanden wird. Man meint, Gebete würden eher erhört, umso länger man betet. Jesus sagt definitiv, nein, so machen es die Heiden und ihr sollt ihnen nicht gleichen. Frage, wir wollen ja immer auch kritisch rückfragen, wie ist das dann mit der bittenden Witwe? Die rennt doch auch pausenlos dem Richter die Tür ein, bis der ihr endlich Recht schafft. Das ist ein wichtiges Beispiel, wir haben es als Lesung gehört und hilft uns, den Unterschied wahrzunehmen. Erstens hatten wir festgestellt, in besonderen Situationen und Herausforderungen kann ein hartnäckig anhaltendes und langes Gebet durchaus angebracht sein. Zum Beispiel, wir hatten Mose gesehen beim Kampf mit den Amalekitern, wir sehen andererseits in der Bibel Altes Testament den Elia beim Gottesgericht auf dem Karmel. Das waren zentrale Entscheidungsstunden, Situationen nach 3,5 Jahren der Dürre des Gerichtes Gottes. Geht es nun um den Gottesbeweis, wer ist der wahre und der lebendige Gott. Da haben wir durchaus ein längeres Gebet des Elia, auch dann anschließend um Regen, dass der endlich wiederkommt und wir wissen, wie er seinen Diener immer wieder losschickt, zu gucken, ob schon die ersten Wolken vom Mittelmeer her aufziehen. Nun könnte man unter diesem Gesichtspunkt das Gleichnis von der bittenden Witwe auch so interpretieren, dass die Witwe vor der Tür des Richters einen Sitz- und Gebetsstreik gemacht und ihm gesagt hat, ich weiche hier nicht von der Stelle, bis du mir Recht geschaffen hast. In besonderen Fällen kann so etwas, wie gesagt, durchaus angemessen sein. Ich denke an Jakob am Jabok, wir kennen den Kampf des Jakob mit dem Herrn, der ihm sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sagt, ich lass dich nicht los, du kommst mir nicht aus, bevor du mich gesegnet hast. Und so lang krall ich mich an dir fest, egal wie lang es dauert. Ja? Besondere Situation, auch dieser Kampf des Jakob am Jabok. Für den Normalfall des Gebets, und das ist auch hier die richtige Wahrnehmung, das Beispiel von der bittenden Witwe hat eine andere Nuance, es geht nicht um viele Worte und lange Gebete, und viele, sondern um die Ausdauer, um das Anhaltende, um das Nicht-Nachlassende. Ich habe extra heute Morgen nochmal reingeguckt in den Text, was da ganz genau und wörtlich steht. Und es der Richter sagt, damit sie nicht unaufhörlich kommt, im griechischen Partizip. Das heißt, sie war eine unaufhörlich Kommende, aber das heißt, sie hat definitiv keinen Gebets- und Sitzstreik vor seinem Büro gemacht, sondern die ist immer wieder nach Hause gegangen, ist durchaus ihren Alltagsgeschäften nachgegessen, hat gekocht, gegessen, für ihre Familie gesorgt, soweit sie als Witwe vielleicht noch Kinder hatte. Aber sie ist immer und immer und immer und immer wieder aufs Neue gekommen. Sie hat nicht nachgelassen. Das ist der Punkt. Und so sagt uns die Bibel, betet ohne Unterlass, lasst nicht nach, auch wenn es in einer bestimmten Situation nicht nur vielleicht Stunden und Tage, sondern Wochen, Monate, vielleicht Jahre oder gar Jahrzehnte dauert, bleibt dran mit euren Gebeten. Aber da merken wir auch, wenn die Bibel uns sagt, betet ohne Unterlass, das kann in Form eines bewusst konzentrierten Gebets gar nicht gehen. Wir können nicht jeden Tag und jede Woche rund um die Uhr konzentriert beim Gebet sein, ganz abgesehen davon, dass wir auch mal schlafen müssen. Alle Zeit ausdauernd wachsam im Gebet, das geht nicht als ständige Aktion, das geht nur als innere Haltung. Genau das ist gemeint. Und deshalb steht das Gebet auch in auffälliger Häufigkeit verbunden mit der Aufforderung zur Wachsamkeit. Ist mir auch in der Vorbereitung auf diese Predigt nochmal ganz neu und vielleicht sogar erstmals in dieser Intensität bewusst geworden. Etwa Epheser 6, 18, indem ihr zu jeder Zeit betet, also ständig, mit allem Gebet und Flehen im Geist wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Kolosser 4, 2, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Ich möchte so formulieren, Gebet ist nicht vor allem Aktion, sondern eine innere, ausdauernde Haltung der Wachsamkeit. dass wir betend, wachsam schauen, was um uns herum geschieht, wo Gefahren drohen, was unser himmlischer Vater tut, wo er die Türen öffnet. Ich weise ja immer wieder auf Jesus hin, der gesagt hat, der Sohn des Menschen kann nichts tun, als was er den Vater tun sieht. Das heißt, er ist im ständigen Blickkontakt mit dem himmlischen Vater und schaut aufmerksam auch um sich herum, was tut der himmlische Vater, wo tut er Türen auf und was ist jetzt sein Auftrag entsprechend dem, was er den Vater am Werk tun sieht. Und das kann ganz kurz und knapp und präzise sein, dass wir zum Beispiel morgens beim Aufstehen den Tag in die Hände des Herrn legen. Nicht einfach so in den Tag springen. Ich habe mir das auch angewöhnt, dass ich das in der Regel ganz kurz mache, während ich noch im Bett liege, bevor ich aufstehe, den ersten Fuß raus. Vater, aus deiner Hand nehme ich diesen Tag. In deine Hände lege ich ihn auch wieder zurück, dass du etwas daraus machst zum Lob deiner Herrlichkeit und zum Heil und Segen für mich und die Meinen. Das reicht schon, kurz und knapp. Oder denken wir an Luthers Morgen- und Abendsegen, so wird er genannt. Eigentlich sind es keine Segensworte, sondern kurze, knackige Gebete. Ich zitiere das Abendgebet von Luther. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast und bitte dich, du wollest mir vergeben alle meine Sünde, wo ich Unrecht getan habe und mich diese Nacht auch gnädiglich behüten, denn ich befehle mich, meine Leib und Seele und alles in deine Hände, dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Und dann schließt Luther dieses Gebet mit dem Hinweis, alsdann flugs und fröhlich geschlafen. Es ist alles Nötige gesagt. Du bist mit dem Blick auf den Herrn zu Bett gegangen, hast ihm den zurückliegenden Tag gebracht, ihm auch die vor dir liegende Nacht anbefohlen und jetzt flugs und fröhlich geschlafen. Es braucht nicht viele Worte, sondern eine bewusste, klare Konzentration auf den Herrn. Das sehen wir auch, wenn wir uns fragen, wie hat eigentlich Jesus gebetet? Bevor wir zu dieser Frage im Detail kommen, noch ein anderer Punkt. Ich bin auch jüngst mehrfach dem Thema begegnet, dass es Unklarheiten gibt. Da habe ich auch im Internet was dazu gefunden, ob wir denn nun Jesus sagen dürfen oder nicht vielmehr Jeschua sagen müssten. Ich vermute, dass das relativ stark aus dem jüdisch-messianischen Hintergrund kommt und auch dann in Kreisen von Israel-Freunden, die sich dann diesem jüdisch-messianischen Judentum verbunden wissen, diese Fragen auftauchen. Die Frage lässt sich ganz einfach beantworten. Der Name Jesus oder Jeschua ist im Alten Testament der Josua, im Hebräischen Jehoshua, wobei man immer wieder sagen muss, das Hebräische ist eine Konsonantensprache, die Vokale kamen erst später dazu. Aber vermutlich wurde der Jehoshua ausgesprochen. Also das ist der Jesus, Josua. Schon dieser Name im Alten Testament hat eine Abwandlung erfahren, wurde später gekürzt auf Jeschua oder Jeschu. Wir haben auch letzten Sonntag den Bruder Schoch da gehabt, der hat über Haggai gepredigt, da kommt der Josua auch vor, in anderer Funktion. Ein anderer Josua, habe ich gedacht, musst du doch mal nachgucken, was da im Hebräischen steht, da ist er nochmal anders gekürzt, Jehoshu. Also da gibt es durchaus schon im Alten Testament verschiedene Modifikationen und Variationen dieses einen Namens. Und schon überall an diesen Stellen steht im Alten Testament in der griechischen Übersetzung Jesus. Also ihr wisst ja, die Septuaginta, griechische Übersetzung, die circa 200, 250 vor Christus angefertigt wurde, überall hier schon, steht immer dort, wo im Alten Testament Josua steht, steht überall in der griechischen Übersetzung Jesus. Und das heißt, der griechische, der Name, der bei uns angekommen ist als Jesus, ist nichts anderes als die ganz schlichte griechische Wiedergabe des hebräischen Wortes Jesus, Jehoshua oder Jeschu. So wie wir, das ist ganz üblich, also es ist keine Verfälschung, die irgendwann mal später stattgefunden hat. Wenn wir Namen aus der einen Sprache und Kultur in die andere übertragen, erfahren die sehr häufig geringe oder auch zum Teil größere Veränderungen. Zum Beispiel in Osteuropa ist der Johannes zum Teil der Janosch. ist trotzdem genau der gleiche Name und geht um die gleiche Person, ist keine Verfälschung, sondern einfach eine sprachliche Anpassung an die Sprache des jeweiligen Landes. Das einfach so weit, also wir dürfen völlig ungeniert, ganz schlicht und ergreifend Jesus sagen, das ist der biblische Name. An dieser Stelle übrigens auch, doch muss ich noch ein bisschen hinzufügen. Ich habe schon gelegentlich darauf hingewiesen, es wird immer wieder wahrscheinlich auch aus den Zusammenhängen mit dem messianischen Judentum und so weiter eine Überbetonung des Hebräischen praktiziert. Ich habe mich erst die vergangenen Wochen aus ganz anderem Hintergrund nochmal mit diesem Thema befasst. Ist interessant, gerade wo Jesus hauptsächlich gewirkt hat im Norden Israels, in Galiläa, war das Griechische mindestens genauso präsent wie das Hebräische. Seit den Zeiten Alexander des Großen, der Diadochen und insbesondere des Antiochus Epiphanes dem IV., der eine massive Hellenisierung betrieben hat, war auch in Israel über weite Teile das Griechische die hauptverbreitete Sprache. Es kam dann nochmal zu einer Rejudaisierung, die sich aber wesentlich auf Jerusalem und Judäa begrenzt hat. Wir sehen es auch bei den Jüngern. Wir haben den Philippus und den Andreas, das sind ganz typisch griechische Namen. Teil der Jünger stammt vom nordöstlichen Teil des Jordan, war ein total gräzisiertes Gebiet. Dort durfte viel mehr Griechisch als jüdisch-aramäisch gesprochen worden sein. Und wir können davon ausgehen, dass Jesus mindestens genauso gut Griechisch wie Hebräisch gesprochen hat. Weil das die ganz offizielle, war für mich auch überraschend, ich hätte gedacht, dass im Römischen Reich die offizielle Verkehrssprache Latein ist. Soweit ich gelesen habe, Irrtum, Latein war auf Rom und Italien begrenzt. Die offizielle Amtssprache, insgesamt besondere im gesamten Vorderen Orient, war Griechisch. Also auch wenn Jesus vor Pilatus stand und sich mit Pilatus unterhalten hat, dürfte dieses Gespräch mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Griechisch stattgefunden haben. Also wir haben hier eine völlige falsche Überbetonung des Hebräischen und eine Geringschätzung des Griechischen. Und ich weise auch gelegentlich darauf hin, die neutestamentlichen Zitate aus dem Alten Testament sind sehr häufig wörtliche Zitate nach der Septuaginta, nach der griechischen Übersetzung. Also wir sehen, dass sowohl Jesus wie auch seine Jünger, die Apostel, selbstverständlich neben den hebräisch-aramäischen Schriften die Septuaginta, die griechische Übersetzung, im täglichen Gebrauch hatten. Und da wurde Jesus schon zu seinen Lebzeiten, wenn Griechisch geredet wurde, eben nicht notwendigerweise Joshua oder Jehoshua angesprochen, sondern Jesus. Einfach mal soweit dazu auch, wenn wir schon beim Thema Gebet und bei formalen Aspekten sind. Also jeder, der von Kindesbeinen an gewohnt ist, Jesus zu sagen, darf das auch bis an sein Lebensende weiter so praktizieren. Wobei Joshua genauso richtig ist. Selbstverständlich, wer das lieber mag, mag es auch so tun. Kommen wir zurück zur Frage, wie hat eigentlich Jesus gebetet? Ich habe mich auch gefragt, welche gemeinsamen Gebetszeiten hatte Jesus eigentlich mit seinen Jüngern? Und was sagt er über das gemeinsame Gebet? Ich gebe heute Morgen mal diese Frage an euch weiter, hoffe, das Frühstück habt ihr schon so weit verdaut, dass das Blut auch wieder im Gehirn sein kann. Und welche gemeinsamen Gebetszeiten hatte Jesus mit seinen Jüngern? Bei mir hat der Bordcomputer auch ordentlich gequalmt. Ich bin tatsächlich zu meiner eigenen Überraschung nur auf eine einzige gestoßen. Garten Gethsemane in der Nacht vor seiner Gefangennahme und Kreuzigung. Und auch da war es keine wirkliche Gebetsgemeinschaft, denn Jesus lässt seine Jünger zurück und geht noch ein Stück weiter weg allein. Und die Gebetsgemeinschaft wurde es dann sowieso in gar keiner Weise, denn die haben alles verpennt. Er kommt ständig zurück und findet sie schlafend. Ja. Interessant auch hier wieder die Beziehung zwischen Gebet und Wachen. Jesus sagt das erste Mal zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Wacht mit mir. Sie verpennen die Zeit, wachen nicht, er geht weg, betet allein, als er wiederkommt, schlafen alle. Er fragt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Und mahnt sie nochmal, wacht und betet, damit er nicht in Versuchung kommt. Ich fand es interessant, dass die Formulierung beten nur ein einziges Mal in diesem Abschnitt vorkommt, dreimal, aber das Wachen. Also das Beten ist ein Wachen. Beten heißt wachsam dranbleiben an der Verbindung mit Gott. Wie hat Jesus sonst gebetet? Wir sehen es nahezu, möglicherweise sogar vollständig, ausnahmslos in der Stille. Mir ist nichts anderes bekannt. Und wir kommen da wieder zurück auf Matthäus, was wir gehört haben als zweiten Text. Wie und wo sollen wir beten? Interessant ist, dass Jesus nicht zu Gebetsgemeinschaften und Gebetsnächten aufruft, sondern wir lesen dort die Verse 5 und 6, was Jesus zum Gebet sagt: Wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten, öffentlich. Liebe Geschwister, worauf Jesus, denke ich, da aufmerksam macht: öffentliches Gebet und jedes gemeinsame Gebet hat eine gewisse Öffentlichkeit, birgt die Gefahr der frommen Selbstdarstellung. Und da müssen wir ganz selbstkritisch auch sein und ganz nüchtern. Und es fällt schon auf, dass Jesus da, wo er explizit zum Gebet aufruft, zum Gebet im stillen Kämmerchen auffordert. Gebet und Gebetsgemeinschaften sind nicht dazu da, dass wir uns als superfromme Beter präsentieren. Es fällt auf, wie penetrant, wie intensiv Jesus im Grunde auf diesem Punkt rumhackt in diesem Vers. Wenn du betest, geh in dein Kämmerlein. Das ist ja eigentlich schon privat und zurückgezogen genug. Das reicht Jesus aber nicht. Er sagt, schließ die Tür zu, dreh den Schlüssel rum. Und dann kommt noch das Verborgene. Dein Vater, der im Verborgenen ist, der ins Verborgene sieht. Also dreimal diesen Aspekt des Zurückgezogenseins, des Abgeschlossenseins, des Verborgenen, des Nicht-Öffentlichen. Das bedeutet sicherlich nicht, dass wir nicht auch in Gebetsgemeinschaften zusammenkommen dürften. Wir haben gesehen, die Bibel, Apostelgeschichte und so weiter redet durchaus auch davon. Und wir haben selbstverständlich auch das öffentliche Gebet. Aber wir müssen sehen, den richtigen Maßstab und auch die Gefahren. Das ist ganz wichtig. Dass Jesus ansonsten mit seinen Jüngern nicht zusammenbetet, dürfte vermutlich auch damit zusammenhängen, dass Jesus eine einzigartige Beziehung zum Vater hat. Weshalb er sich wohl nicht ohne weiteres und möglicherweise überhaupt nie in eine Gebetsgemeinschaft mit den Jüngern eingereiht hat. Er sagt nie, unser Vater. Und das Vaterunser ist hier keine Ausnahme, denn es ist ein Gebet, das nicht er mit den Jüngern betet, sondern dass er die Jünger lehrt zu beten, nicht er mit ihnen. Und wir haben eine auffallend merkwürdige Formulierung in Johannes 20, Vers 17, weiß nicht, ob ihr das schon mal da gestutzt habt. Dort begegnet der auferstandene Herr am Ostermorgen der Maria Magdalena. Und er sagt zu ihr: Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Er nennt sie hier Brüder, das ist wunderbar, und stellt sich damit scheinbar auf eine Stufe, denn Brüder untereinander stehen ja nach unseren menschlichen Vorstellungen auf einer Ebene miteinander. Und dann unterscheidet er aber ganz auffällig und messerscharf zwischen meinem Vater und eurem Vater, zwischen meinem Gott und eurem Gott. Wir wissen, es ist immer der gleiche. Aber er nennt damit glasklar, ich habe zu diesem Vater und zu diesem Gott ein komplett anderes Verhältnis als ihr. Ich persönlich vermute, dass er auch aus diesem Grund mit den Jüngern zusammen nie gebetet hat, weil sie auf einer ganz anderen Ebene mit dem himmlischen Vater reden. Sein Verhältnis zum Vater ist nicht so, dass es einfach mit unserem Verhältnis zum Vater in einen Topf werfen könnte. Jedenfalls, wir haben gesehen, Jesus betet in der Regel allein in der Stille. Ich könnte andere Bibelstellen dazu erwähnen. Es heißt dort immer wieder, dass er sich zurückzieht an einsame Orte und dann dort betet. Das ist das wesentliche Kennzeichen des Gebets Jesus, dass er sich zum Gebet allein in die Einsamkeit und in die Stille zurückzieht. Ich wiederhole nochmal, beten heißt wachsam dranbleiben an der Verbindung mit dem himmlischen Vater. Und warum ist das so wichtig? Mir ist ja in meinem Leben eine alttestamentliche Verheißung besonders wichtig geworden, Psalm 32, 8. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Aber damit uns der himmlische Vater mit seinen Augen leiten kann, muss von unserer Seite aus eine Voraussetzung gegeben sein. Wir müssen Blickkontakt mit ihm halten. Wenn wir irgendwo ganz anders hingucken, kann uns der himmlische Vater nicht mit seinen Augen leiten. Aber wieder die wunderbare Voraussetzung, der himmlische Vater will nicht den Haselnussstecken gebrauchen. Er will auch nicht die Nilpferdpeitsche auspacken, die wir von Karl May schon kennen. Will er alles nicht. Mancher erzwingt's, weil er nicht den Blickkontakt mit dem Vater sucht und dann muss der himmlische Vater manchmal auch den Haselnussstecken oder gar die Nilpferdpeitsche rausholen, um den, der von seinen Wegen abweicht, den er aber liebt, wieder auf die richtigen Wege zurückzubringen. Aber wir müssen uns ganz ehrlich sagen, liebe Geschwister, wenn wir die Nilpferdpeitsche nötig gehabt haben, lasst mich es also brutal sagen, dann lag es an uns. Der himmlische Vater wollte das nicht, er wollte uns mit seinen Augen leiten. Aber es braucht einen Blickkontakt. Und ich denke, genau darum ging es auch beim Gebet Jesu in der Stille. Er zog sich zurück, um immer wieder die intensive Beziehung, den intensiven Blickkontakt mit dem himmlischen Vater zu haben und nicht zu verlieren im tagtäglichen Geschäft. Und dann kann er nicht die ganze Zeit in einer konzentrierten Gebetshaltung sein, aber er lebt in einer Haltung des ständigen inneren Kontakts mit dem Vater. Und darauf kommt es auch für uns ganz persönlich an. Er will uns mit seinen Augen leiten. Halten wir ihn dadurch nicht durch gut gemeinten Aktionismus ab, sondern nehmen uns Zeit für die Stille vor ihm. Gebet ist eine Frage der inneren Gebetshaltung. Darauf kommt es ganz entscheidend an, liebe Geschwister. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass du schon längst alles weißt, was uns bewegt, was uns auf dem Herzen liegt, dass auch die Nöte, die uns immer wieder bedrängen, auch unsere Gemeinde, dass die längstens alle bei dir bekannt sind. Ja, mehr noch, dass deine Hilfe meist schon auf dem Weg ist, bevor wir überhaupt die Not wahrgenommen haben und bevor wir sie überhaupt im Gebet vor dich bringen. Herr, es geht ja im Gebet einfach und vor allem darum, dass wir ein offenes Herz für dich haben, wir ganz persönlich, auch als Gemeinde, dass wir dich in unsere Not, in unser Leben, in unsere Situationen des Alltags, in unsere Herausforderungen hereinlassen und nicht meinen, wir müssten alles mit unseren eigenen Kräften, unserem Verstand zu Wege bringen, auch nicht mit unseren frommen Leistungen, Herr, sondern dass wir dich haben, der die Dinge ordnet, zurechtbringt. Und uns mit unserem eigenen Leben, unseren Ehen und Familien, auch unsere Gemeinde auf einem guten Kurs bewahrt. Und da mögen die Erschütterungen sein, wie sie wollen, Herr. Wenn wir dich bitten, dass du unter uns bist und dass du dich der Dinge annimmst, dann werden all diese Erschütterungen deine Gemeinde vielleicht manchmal ins Wanken bringen, aber nicht umwerfen. Und dafür preisen wir dich. Und da danken wir dir, dass auch all unsere Geschwister, die zu Hause sind, das wissen dürfen. Du weißt um all die Kranken, die Niedergeschlagenen, die Angefochtenen, denen die Last der Welt in diesen Tagen oft ganz besonders viel Mühe macht. Und wem tut sie das nicht, wenn wir diesen ganzen Wahnsinn angucken? Ständig auch diese unsägliche Kriegstreiberei, wenn jetzt auch Macron den Ball ins Feld wirft mit Bodentruppen und europäischen Truppen in der Ukraine und so weiter. Und man meint, sie können von Krieg gar nicht genug haben. Und die vielen anderen Dinge, mit denen sie unser Land und die Menschheit belasten und zugrunde richten und zerstören, Herr, was du an guten Ordnungen geschaffen hast. Aber wir danken dir, dass dieses Vertrauen auf dich, dieser Blickkontakt auf dich, dieses in dir wachsam sein, ein mächtiger Schutzwall um uns herum sein darf, dass wir eben den Blick nicht gefangen nehmen lassen von all diesem Bösen und Niederträchtigen und Falschen in der Welt, sondern dass wir ihn auf dich richten und dass dieser Blick auf dich unser Leben erfüllt und führt und leitet. Und da bitten wir dich auch für die verfolgte Gemeinde, Herr, du weißt, in welchen Ländern da ganz besonders Not ist, auch in diesen Tagen. Und dass du mit diesen Geschwistern bist, auch in den Gefängnissen, auch mit denen, die vielleicht liebe Menschen durch Übergriffe verloren haben, dass du sie tröstest, sie stärkst und aufrichtest, nicht erschüttert werden lässt im Vertrauen auf dich, sondern ihnen wirklich spürbar nahe bist. Und wir denken gerade nochmal zurück an den Petrus, den du mit einem Engel aus dem Gefängnis herausgeholt hast, Herr. Das kannst du auch in diesen Tagen tun. Und bitten dich auch für die Situation in Israel, Herr, die so ungeheuer komplex und kompliziert ist und verworren. Und wir sehen gerade auch dort in ganz besonderer Weise und Intensität, wie die Mächte der Finsternis kämpfen, auch dein Volk immer wieder bedrohen, dass du da wirklich Weisheit schenkst und auch dort wieder Frieden und Ordnung einkehren lässt. Dir befehlen wir es an. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.